gehen wir gleich weiter auf mein Hauptthema. Und es gibt Fächer, von denen ich keine Ahnung habe. Ganz vorne ist Derma, dann kommt wahrscheinlich Gyn und dann irgendwann kommen wir in den Bereich der Neurologie. Ja, vielleicht kommt Augenheilkunde auch noch davor. Aber also ihr merkt.
Also alle anderen Fächer.
Also ich habe Ahnung von Anästhesie und Bereichen der inneren Medizin. Naja, auf jeden Fall habe ich mir, weil es um Schwindel geht, einen Experten dazu eingeladen und vorher das schon aufgenommen. Hört euch das selbst an und lasst euch ein paar wissenswerte Sachen zu Schwindel erzählen.
Für das nächste Thema habe ich mir Unterstützung geholt, weil ich neben Derma in Neuro tatsächlich meine Schwächen habe und es soll um Schwindel gehen. Und was kann man sich für das Thema Schwindel besser vorstellen als eine Neurologin? Die liebe Zoe hat sich bereit erklärt, mir da ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Zoe, magst du dich einmal selbst vorstellen?
Klar. Kann ich gerne machen und vielen Dank für die Einladung. Also, ja, ich bin Zoe, ich bin die Neurologin eures Vertrauens, so wie das sehr häufig heißt auf Twitter. Da kennen wir uns ja schon. Ja, also ich komme ursprünglich aus Griechenland, könnt ihr vielleicht vom Akzent merken. Bin aber schon seit 8 Jahren in Deutschland, mache hier meine Weiterbildung zur Neurologin. Habe auch sehr lange Schlaganfallmedizin gemacht, intensiv Notfallmedizin inklusive Stemo, also Stroke Mobil hier in Berlin. Und jetzt mache ich mein Psychiatrie, ja. Da muss ich leider durch. Aber fällt noch, also nur 6 Monate noch, also die Hälfte habe ich geschafft.
Deine Herkunft wird natürlich dazu führen, dass du im Gegensatz zu Johannes und mir die Fremdwörter richtig aussprichst.
Je nachdem, welche Fremdwörter, aber ja, also Chilaiditis-Syndrom auf jeden Fall.
Genau, auf das Thema Schwindel erneut aufmerksam bin ich geworden, weil Zoe einen Tweet gemacht hat auf Twitter. Oder ein Tutorial, muss man ja fast sagen, mit den Differentialdiagnosen für Schwindel. Und ich dachte, das ist ja spannend und viele der Sachen waren mir gar nicht so bewusst. Wollen wir einfach direkt ins Thema einsteigen?
Klar, also Schwindel, sehr häufiges Leitsymptom.
Ja.
Und besonders präklinisch, innerklinisch in der Notaufnahme. Kann natürlich viele Ursachen haben, von internistischen, psychiatrischen, neurologischen. Wir werden uns jetzt eher auf die neurologischen Krankheitsbilder konzentrieren tatsächlich. Der Grund auch, warum das so häufig ist, das muss man auch klar sagen, so ein bisschen kurz zur Pathophysiologie. Also keine Sorge, wir werden jetzt nicht hier irgendwie die ganze Pathophysiologie des vestibulären Systems ausführlich erklären, aber nur kurz. Also wir kriegen ja im Prinzip Input aus 3 verschiedenen Systemen, ne? Also visuell, propriozeptoris und vestibulär. Ne? Also 3 Inputsysteme und die Informationen werden zentral verarbeitet im Hirnstamm, Kleinhirn, Großhirn. Also da sind ganz viele Stellen, die gestört werden können. Bei jüngeren Patienten, wenn ein System da ausfällt oder gestört ist, ist das auch nicht so ganz schlimm, kann es meistens gut kompensiert werden. Bei älteren Patienten wird es tatsächlich tricky. Ich muss jetzt einen Patienten von mir denken, die arme Frau, die hatte eine Gonarthrose als Einschränkung der Beweglichkeit, eine Polyneuropathie, eine bedingten paroxysmalen Lagerungsschwindel und ein stark eingeschränktes Sehvermögen. Also ganz viele Gründe, warum sie jetzt Schwindel haben könnte. Und noch dazu intermittierende Herzrhythmusstörungen und eine Dysautonomie. Also die tat mir einfach leid. Die hatte irgendwie 6 verschiedene Gründe. Ja, und das passiert natürlich ziemlich oft bei älteren Patienten, muss man sagen. Das ist gar nicht so selten, dass ganz viele Störungen vorliegen gleichzeitig. Und das Doofe ist, auf Deutsch sagt man einfach Schwindel. Ne? Man unterscheidet nicht so ganz zwischen zum Beispiel, auf Englisch gibt es ja Vertigo und Dizziness. Ne? Und auf Deutsch benutzt man dann eher so Vertigo als Begriff und Pseudovertigo. Und der Unterschied ist, also Vertigo heißt letztendlich, das ist die Wahrnehmung einer Bewegung, die nicht vorhanden ist, entweder der Umwelt oder des eigenen Körpers. Und diese Bewegung kann zum Beispiel eine Rotation sein, die kann eine Auf- oder Abwärtsbewegung sein, die kann ein Schwanken des Untergrunds sein oder so ein Ziehen in eine Richtung. Dieser Schwindel wird durch Bewegung verstärkt oder sogar ausgelöst. Und die Patienten haben dann tatsächlich Symptome, also Übelkeit, Erbrechen, neurologische Defizite, Blässe der Haut, also Gangunsicherheit, Nystagmus und so weiter und so fort. Pseudovertigo ist eher so dieses, ja, Unwohlsein, Unsicherheitsgefühl, Benommenheit, also was die Patienten nicht so richtig beschreiben können. Und die haben meistens eher so als Begleitsymptome schwarz werden vor den Augen, falls das Emiotostasis ist, oder Angst und Luftnot, falls es eher so Richtung Panikattacke, phobischer Schwindel geht. Also das ist auf jeden Fall wichtig, diese zwei verschiedene Schwindelformen oder Begriffe zu kennen.
Ja, ist ja auch anamnestisch schwieriger mit deutschen Patienten, weil sie Vertigo und Pseudovertigo, die Unterschied, den kennen wir, aber den kennt der Patient nicht. Und Dizziness und Vertigo im Englischen stimmt schon, das wird auch der normale Patient oder viele normale Patienten den Unterschied einordnen können.
Schon wieder was gelernt, siehst du. Ja, obwohl letztendlich es liegt an uns, zumindest zu versuchen herauszukitzeln, was für ein Schwindel das ist, was sie genau erleben. Aber dazu kommen wir ja auch gleich. Zwei andere Begriffe, die wir kennen müssen, ist akutes vestibuläres Syndrom und akutes Disbalance-Syndrom. Ich erkläre das mal. Also akutes vestibuläres Syndrom, das äußert sich mit akut aufgetretenen Stunden bis Tagen anhaltender starken Drehschwindel mit Übelkeit, Gangabweichung, Fallneigung zur betroffenen Seite, Intoleranz für Kopfbewegungen, Nystagmus. Beispiele dafür sind zum Beispiel so eine akute unilaterale periphere Vestibulopathie. Zum Beispiel, was man so nennt, Neuritis vestibularis. Man kann darüber diskutieren, ob Neuritis der richtige Begriff ist oder sagen wir so Neuropathia vestibularis oder aber auch ein Schlaganfall. So. Und akutes Disbalance-Syndrom, da haben die Patienten so einen akuten aufgetretenen Schwindel wieder, heftig Schwankschwindel mit Stand- und Gangunsicherheit, ungerichtete Fallneigung. Dafür Beispiele sind zum Beispiel internistische Ursachen, Hyponatremie, Schlaganfall wieder oder auch otologische Ursachen, so, was weiß ich, akute toxische bilaterale Vestibulopathien, sowas in die Richtung. Wohlgemerkt, ne, also beim akuten vestibulären Syndrom, die Patienten haben einen Drehschwindel, ne, und beim akuten Disbalance-Syndrom einen Schwankschwindel. Und was sagt man so? Also was kennt man? Drehschwindel ist eher was? Gefährlich, ungefährlich?
Ich würde es eher als gefährlich einstufen, aber...
Und Schwankschwindel?
Schwankschwindel erlebe ich ja häufig tatsächlich, wenn wir zum Beispiel mit einer Opiat-Dosierung zu hoch gehen. Das ist das, wo ich mit Schwankschwindel in, und das ist für mich natürlich nicht bedrohlich, weil im Zweifel muss der Patient weniger Opiate kriegen.
Okay, ja, jetzt kommt der Anästhesist.
Ja.
Aber es ist sehr häufig so, dass viele beruhigt sind, also viele diese Frage stellen, Dreh- oder Schwankschwindel. Mhm. Und viele denken, Drehschwindel ist peripher und Schwankschwindel ist zentral. Mhm. Deswegen frage ich jetzt so provokativ. Das stimmt natürlich so nicht. Mhm. Dahinter kann bei beiden Fällen ein Schlaganfall vorliegen. Es gibt sogar Daten dazu, also beim akuten vestibulären Syndrom zwischen ungefähr 10 bis 25% der Patienten haben einen Schlaganfall letztendlich. Und beim akuten Disbalance-Syndrom ist das 4 bis 10%. Okay. Also eigentlich weniger. Bei Patienten mit Schwankschwindel ist das eher weniger. Das ist ja das Lustige. Ja, also schwierig. Nee,
ja.
So schwierig ist es gar nicht. Jetzt kommen wir zur Untersuchung. Das wird jetzt schwierig. Pass auf. Also, du hast schon mal von Hinz-Test gehört, hoffentlich.
Ich habe schon mal davon gehört.
Das ist auch gar nicht so einfach zu erklären, muss man sagen. Es gibt Bilder dazu, es gibt Videos dazu.
Ich verlinke das in den Shownotes.
Das machen wir auf jeden Fall, weil es einfach schwierig zu erklären. Und manchmal auch, wenn man das Video und die Fotos sieht, versteht man trotzdem jetzt nicht so ganz genau. Ich versuche es trotzdem. Also Hinz, das ist ein Akronym, das steht für Head Impulse, also Kopfimpuls, für Nystagmus und TS für Test of Skew. Was untersucht man dann? Also drei Sachen. Der Kopfimpulstest, das ist im Prinzip eine Testung des vestibulo-okulären Reflexes. So, der Patient, also der Untersucher steht vor dem Patienten. Der Patient soll auf die Nase des Untersuchers sich konzentrieren und darauf fixieren. Der Untersucher bewegt den Kopf nach rechts, links, oben, unten, erstmal so locker machen und dann rechts, links und nicht so weit, also so 10 bis 20 Grad maximal zur Seite, nach rechts oder nach links. Mhm. Der Patient, wie gesagt, trotzdem, die Augen sollen fixiert sein auf dem Untersucher. Der Untersucher bewegt dann den Kopf rückartig zur Mitte. Also zum Beispiel, sagen wir so, der Kopf ist nach rechts gedreht, ja. Patient wird zur Mitte bewegt. Damit testet man das linke Ohr, also linken Labyrinth oder linken vestibulokulären Reflex. Normalerweise bei normalen Patienten, die Augen bleiben trotzdem fixiert. Auch trotz dieser rückartigen Bewegungen bleiben die Augen trotzdem fixiert auf die Nase des Untersuchers. Mhm. Bei Patienten mit Schwindel, wenn das weiterhin normal ist, also wenn die trotz des Schwindels und eventuell Nystagmus, wenn die trotzdem einen normalen Test haben, wenn die trotzdem drauf auf die Nase fixieren können, dann ist das schlecht. Das spricht eher dann für zentrale Genese.
Okay.
Das ist ein bisschen tricky. Wenn Folgendes passiert, also bei der rückartigen Bewegung, der Patient kann sich nicht fixieren auf die Nase, sondern die Augen, der muss in so Nachstellsakan, also man merkt diese Bewegung von den Augen, diese Nachhol im Prinzip Bewegung. Das ist kein Nystagmus, das ist Akan. Aber das ist so eine Bewegung, das hängt nach. Die Augen folgen nicht, der Patient kann nicht fixieren und der muss dann korrigieren sozusagen. Also dann ist das pathologisch und dann ist das gut, weil das spricht für eine vestibuläre, also periphere vestibuläre Genese. Mhm. Das war jetzt der Kopfimpuls. Dann kommt der Nystagmus. Also, was testet man da? Man testet erstmal bei Blick geradeaus und bei Blick nach rechts, nach links, also Bewegung. Mhm. Wie kann man jetzt unterscheiden zwischen zentralen und peripheren Nystagmus? Der zentrale Nystagmus, der ist meistens entweder rein vertikal oder rein horizontal oder der ändert die Richtung. Der periphere Nystagmus ist eher so rotierend, hat so eine rotatorische Komponente, so rotierend horizontal zum Beispiel. Zentraler Nystagmus, der lässt sich nicht unter Fixation unterdrücken. Der periphere schon. Deswegen benutzen wir die Frenzelbrille, weil bei Patienten mit so leichten Nystagmus, sagen wir so, unter der Frenzelbrille, wenn das periphere Genese ist, man kann es viel besser sehen. Mhm. Das wird viel, viel deutlicher. Der zentrale Nystagmus hat keine Latenz zum Beispiel. Also es gibt ja zentraler Lagerungsnystagmus, ne, durch Lagerung ausgelöst, aber der hat keine Latenz, das kommt sofort. Mhm. Im Gegensatz zu einer BPLS zum Beispiel, wo es gibt tatsächlich eine Latenz, also es kommt die Bewegen, dann gehen so 3, 4, 5 Sekunden vorbei und dann kommt der Nystagmus. Mhm. Die Dauer des Nystagmus auch, also bei zentralen dauert es länger, bei periphere Genese ist das maximal eine Minute, so halbe Minute, okay. Also nicht so lange. Auch was wichtig ist, da zu untersuchen bei Nystagmus, also zum Beispiel bei Blick nach, wenn der Patient bei Blick nach rechts einen Nystagmus hat und dann bei Blick nach links auch einen Nystagmus hat, also das ist die wechselnde Richtung, die ich davor erwähnt habe, dann ist das, spricht auch für eine zentrale Genese.
Okay, also ja. Bei peripher kann es sein, dass er nur, wenn er nach rechts guckt, einen Nystagmus hat, wenn er nach links guckt, hat er keinen, ja?
Ja, sollte keinen haben. Also bei peripheren, bei Blick geradeaus kann er einen Nystagmus haben, also sagen wir so, der guckt geradeaus und er hat einen spontanen Nystagmus nach rechts und wenn er nach rechts guckt, nimmt dieser Nystagmus zu. Wenn er nach links guckt, sollte er keinen Nystagmus haben.
Okay, spannend.
Ja.
Und noch was gelernt.
Und jetzt fällt uns noch die Skew Deviation, also Test of Skew. Das ist die vertikale Fellstellung der Augen. Man kann es manchmal auch so einfach sehen, dass das eine Auge einfach höher steht als das andere. Und dann gibt es auch das Abdecktest. Deckt das eine Auge zu und wenn man das andere Auge dann abdeckt, merkt man die vertikale Bewegungen am anderen, also am nicht
abgedeckten Auge. Ohr.
Genau.
Ja.
Und dann, wenn man das andere Auge wieder abdeckt, dann merkt man die vertikale Bewegung am anderen Auge, also das, was nicht abgedeckt ist. Mhm. Und so geht es dann weiter. Also das ist, muss man auch mal ein Foto oder ein Video davon gesehen haben. Aber letztendlich, sehr oft sieht man das einfach so, ohne was abzudecken. Und dann, es ist einfach, man muss auch nicht merken, was jetzt, was geht nach oben, was geht nach unten. Es ist einfach, wird abgedeckt und dann bei Abwechslung der Abdeckung bewegt sich das andere Auge. Mhm. So einfach ist das. Und man merkt das. Also ja, das sind so die drei Sachen, die im Hintz-Test mit einbegriffen sind. Ja, was testet man denn sonst? Kann der Patient stehen? Kann der Patient gehen? Hat er eine Fallneigung? Ist die gerichtet? Also nach rechts, nach links? Ist die ungerichtet? Mhm. Hat der Patient sonst irgendwelche neurologische Defizite? So Dysarthrie, Dysphagie, Zentraloculomotorikstörungen, dissoziierte Sensibilitätsstörung. Jetzt wirst du fragen, was das ist.
Bitte.
Ja, erzähl mal weiter. Ja. Ja, das ist eigentlich, was ich eher so untersuche, tatsächlich bei Patienten mit Schwindel, wo ich denke, okay, das könnte was Peripheres sein, weil es gibt das sogenannte Wallenberg-Syndrom. Das ist ein Hirnstamm-Syndrom mit gekreuzter Symptomatik. Das heißt, die Patienten haben ipsilateral, also auf Seite der Läsion, eine Hemiataxie, ein Horner-Syndrom, eine Gaumensegelparese, die eine Dysphagie und Dysarthrie verursacht, eine Trigeminus-Läsion, also Hyperesthesie am Gesicht, einen Drehschwindel und eine Hörstörung meistens, also ein Hypakusis, aber kann ein bisschen schwierig sein zu diagnostizieren. Und kontralateral, also auf der anderen Seite, haben die eine dissoziierte Sensibilitätsstörung. Die können zwischen zum Beispiel kalt und warm nicht unterscheiden. Also so ein Klassiker ist, man nimmt so ein Spray, Desinfektionsspray. Sagen wir so, die Läsion ist rechts. Auf der rechten Seite merkt er, ja, Spray ist kalt. Auf der linken Seite merkt er das als warm.
Das ist voll abgefahren.
Ich weiß, aber es ist so geil. Es ist so geil. Also Neuro ist manchmal... Und dann... Bist du da irgendwie präklinisch im Rettungswagen? Du sagst zum Notfallsanitäter, ja, hol mal hier einen Spray. Und ich so, was willst du jetzt mit dem Spray machen? Willst du einen Zugang legen? Nee, ich will was testen. Ne? Und dann fängst du an, irgendwie so Arme, Beine und auch irgendwie Bauch mit Spray zu besprühen. Und die denken alle, ah, die hat jetzt eine. Nee. Ja.
Wie oft hast du sowas schon gesehen? Also, weil ich muss sagen, diese Patienten fallen in meinen Notfalluntersuchungen, ob jetzt als Internist oder als Anästhesist, Notarzt, die würden hoffnungslos untergehen.
Ja, komm, also jetzt aber nach dieser Folge, die werden nicht mehr hoffnungslos runtergehen. Das ist gar nicht so selten. Also ich habe schon einige Patienten mit Wallenberg-Syndrom gesehen.
Okay. Spannend.
Aber gut, ich meine, ja, ich bin ja auch eine Strokologin, Stemologin, wie auch immer. Also ich war ja auch sehr oft damit beschäftigt. Ja, also so viel würde ich jetzt sagen, erstmal zu untersuchen. Also viel mehr würde ich nicht untersuchen. Das war es. Also war auch einiges. Also Hinz auf jeden Fall. Mhm. Das sollte jeder beherrschen. Jeder, der präklinisch tätig ist, jeder, der innerklinisch tätig ist und jeder eigentlich, der Schwindelpatienten behandelt.
Wir werden das nochmal ordentlich verlinken in den Shownotes, damit das jeder nachlesen kann. Aber das ist auf jeden Fall wichtig. Kann ich auch an jeden Internisten weitergeben. Ihr werdet so oft Patienten mit Schwindel in der Notaufnahme als internistischen Patienten gebucht bekommen. Macht euch da eine gute Strategie zurecht. Nur einmal für mich, für den Ablauf, würdest du die Patienten erst untersuchen und dann durchs CT oder kommt das drauf an, wie akut die Symptomatik ist?
Pass mal auf jetzt. Das ist das Schöne mit diesem Hinz-Test. So mit Patienten mit typischer so Symptomatik, akutes vestibuläres Syndrom. Du machst mal einen Hinz-Test und wenn das typisch unauffällig ist, also wenn das, was heißt unauffällig, aber wenn das zu einer periphere vestibuläre Läsion passt, theoretisch eigentlich brauchst du gar keine Bildgebung mehr. Du brauchst gar keine Diagnostik mehr, weil die Sensitivität und Spezifizität ist 95%. Also zum Unterscheiden tatsächlich peripher, zentral. Also du brauchst eigentlich kein CT oder MRT oder wie auch immer. Eigentlich keine Bildgebung. Natürlich... Das ist die Frage, ob das tatsächlich so passiert in der Akutaufnahme, CT-Nahrettungsstelle. Meistens ist das tatsächlich so, dass die doch ein Bild bekommen.
Man muss sagen, also bei den Neurologien, die ich kenne, zumindest wenn das Ganze akut aufgetreten ist und da wird ein Patient reingebracht, dann kommen die ja von der Rettungsdiensttrage direkt ins CT. Da würde ja fast die Zeit nicht bleiben, um diese Untersuchung noch zu machen. Also selbst die Basisuntersuchung fällt da ja fast schwer, wenn da 10 Leute drumherum stehen und der Patient auf der Rettungsdiensttrage liegt. Aber wenn man die Zeit hat, dann ist es natürlich super, um dem Patienten vielleicht ein unnötiges CT zu ersparen, muss man auch sagen. Und wenn man sich sicher genug ist, muss man.
Ja, und da gibt es natürlich 2 Punkte. Zum einen, also als Stimologen, Strokologen, finde ich es ja super, wenn die Patienten schnell ein CT und schnell eventuell die Lyse reingeknallt bekommen. Aber das ist auch ein Thema für einen anderen Podcast vielleicht, Lyse. Bei so einem Patienten, das ist die Frage, ob das CT überhaupt was zeigen wird. Also was erwartest du genau jetzt zu sehen? Gut, okay, eine Kleinchenblutung wirst du sehen, aber wenn das tatsächlich ein Infarkt im Hirnstamm oder Kleinchen sogar ist, was jetzt gerade angefangen hat, das wirst du nicht sehen im CT. So, herzlichen Glückwunsch. Und bei atypischen Symptomatik muss man sagen, oder persistierende atypische Symptomatik, wo es irgendwas Komisches ist, man macht dann tatsächlich ein MRT nach ein paar Tagen, aber erst, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich was sieht, hoch ist. Dann gehen wir weiter. Es gibt ja die Big Five, die für eine zentrale Genese sprechen. Das ist ein Nystagmus vom zentralen Typ. Haben wir ja schon erwähnt, was für Merkmale, was für Charakteristika da bestehen. Dann die nächsten drei, das sind Blickrichtungsnystagmus, normaler Kopfimpulstest und Skew Deviation. Das ist im Prinzip der Hintz-Protokoll. Und 4 und 5 sind andere Okulomotorikstörungen und schwere Standataxie. Also das sind so Sachen, die für eine zentrale Genese sprechen. Und was die Symptome oder was das Bild angeht, die Diskrepanz zwischen den verschiedenen Symptomen, also zwischen Vertigo, Nystagmus, Übelkeit, Fallneigung, Ataxie, spricht dann eher für zentrale Genese. Also zum Beispiel eine ausgeprägte Ataxie, aber mit nur wenig Übelkeit oder Nystagmus. Ne? Das spricht dann wieder, also eher für zentrale Genese oder ein heftiger Nystagmus, aber mit nur leichtem Schwindel. Deswegen, es hat mich immer gefreut, wenn ich Patienten sehe, denen es einfach dreckig geht, wo du siehst, ne, die haben so einen knallenden Nystagmus und so einen Schwindel und die kotzen ohne Ende. Und ich war eher beruhigt, weil ich dachte, okay, also
das ist fürs Periphere.
Wahrscheinlich wird es peripher sein. Ne? Und die Patienten sagen, ach, Frau Doktor, also warum freuen Sie sich? Ich sage so, ach, es wird schon, ja, alles gut. Also ich habe meine Gründe. Ist natürlich gemein und das muss man den Patienten auch dann erklären. Da bin ich eher beruhigt. Also eher, wenn es diese Diskrepanz gibt, wo ich denke, ja, da könnte was sein. Da könnte was dahinter stecken. Und natürlich neurologische Ausfälle, das ist ja klar, dass es dann eher für zentrale Genese spricht. Apropos, da bin ich beruhigt und dann beruhige ich die Patienten auch. Man ist auch so ein bisschen darauf fixiert, so die gefährlichen Ursachen rauszukriegen und peripher versus zentral und so weiter und so fort. Aber man muss auch sagen, auch ein peripher bedingter oder Schwindel, der ist auch einfach scheiße. Ne? Also die Patienten sind auch krank und sie sind schwer betroffen und die kotzen da rum und es geht ihnen dreckig und die können nicht laufen und nicht stehen. Deswegen, man muss es auch jetzt nicht vergessen und nur auf darauf konzentriert sein, ist das jetzt ein Schlaganfall oder eine Blutung oder nicht. Und da auch präklinisch und auch innerklinisch in der Notaufnahme ist unsere Aufgabe, die Patienten, wenn das tatsächlich peripher ist, sie aufzuklären, sie zu beruhigen. Dass wir wissen, dass es ihnen jetzt dreckig geht. Es wird besser, es wird ein bisschen dauern, es wird besser. Man sollte ja auch nicht vergessen, diese Patienten bekommen auch sehr oft dann einen phobischen Schwindel. Ja, also so viel dazu, zu zentral versus peripher. Und ich habe jetzt für die Folge mich ein bisschen vorbereitet und ich habe was entdeckt, was ich noch nicht kannte. Und da war ich sehr überrascht und sehr froh, dass ich so ein Schema, so ein diagnostisches Schema zum Vorgehen entdeckt habe, beziehungsweise zwei. Das sind, die heißen Titrate oder Titrate, wie auch immer man das aussprechen möchte, und Attest. Titrate, das erste T steht, oder die erste zwei T, also Triage und Timing. Dann kommt Triggers, dann kommt Targeted Exams. Also Triage, Timing, Triggers and Targeted Exams. Und Attest ist im Prinzip ungefähr das Gleiche. Das ist Associated Symptoms, Timing, Trigger, Examination Signs und Test.
Okay, ja, das ist ja wirklich...
Ja, das ist irgendwie so ungefähr das Gleiche und ungefähr, ja, grob, was wir auch schon besprochen haben. Letztendlich der eine Punkt Triage ist, die Patienten mal schnell zu sehen, so auf dem ersten Blick, oder von den ersten Befunden, gibt es irgendwas, wo ich jetzt gefährliche Sachen rausfinden kann? Zum Beispiel geht es irgendwie so Richtung Synkope oder Arrhythmie oder ist der Patient verwirrt oder dyspnös oder hat er irgendwie neurologische Symptome, was ich jetzt schon fast auf den ersten Blick sehen kann. Ne? Oder hat der Patient eine Hörstörung oder wie auch immer. Also so Symptome, die dann sehr schnell in welche Richtung uns helfen, die Patienten zu triagieren. Der zweite Punkt, Timing, Dauer der Symptome und die Dauer der Attacken. Was die Dauer angeht, ne, akut aufgetretener Schwindel kann zum Beispiel eine Neuropathia vestibularis sein oder ein Schlaganfall. Wenn es chronisch ist, kann es eine bilaterale Vestibulopathie sein oder irgendwelche zerebelläre Syndrome oder funktioneller Schwindel. Und wenn es attackenförmig ist, dann eine BPLS zum Beispiel oder eine TIA oder Otostatis oder. Und was die Dauer der Attacken angeht, sehr kurze Attacken, so mal nicht 10 Sekunden, so 1 bis 10 Sekunden, treten bei Vestibularis Paroxysmie zum Beispiel oder bei einem Labyrinthfistel vor. Attacken so zwischen 10 und 60 Sekunden, also bis eine Minute, können bei einer BPLS auftreten oder beim zentralen Lagerungsschwindel. Aber da haben wir schon ein bisschen was erklärt, was der Unterschied ist zwischen den beiden Formen. Und sonst, ja, eine TIA, die kann natürlich manche Minuten bis 24 Stunden dauern. Eine vestibuläre Migräneattacke, die kann auch Minuten bis Stunden dauern. Und Morbus Meniere, die Attacken, die dauern dann auch mal halbe Stunde bis 3 Stunden, so grob, ja. Mhm. Natürlich, das andere Doofe ist, wenn das die erste Attacke besonders ist und der Patient sich gerade in der Attacke befindet, du weißt ja nicht, ist das jetzt eine Attacke und das geht gleich weg oder ist das jetzt was Dauerhaftes? Ja, ja, deswegen, ich finde, das hilft dann, ja, im Nachhinein, klar, ist man immer schlauer, aber im ersten Moment oder bei der ersten Attacke kann es schwierig werden. Deswegen ist das auch sehr sinnvoll bei den Fragen, die man stellt, bei der Anamnese auch zu fragen, ob das sowas Ähnliches schon mal passiert ist. Weil oft hatten die Patienten auch schon mal eine solche Attacke gehabt. Triggers, also genau, Triggers haben wir auch in diesem Schemata. Mhm. Das kann so eine Lage- oder Kopfpositionänderung sein. Das kann sogar eine Hyperventilation sein. Wir kommen später dazu. Eine Valsalva-Manöver. Das kann auch Schwindelursachen bei manchen Patienten. Trauma, Medikamente, mhm, und so weiter und so fort. Bestimmten Lagen, bestimmte Situationen, wenn es phobischer Schwindel ist. Ja. Mhm. Targeted Exam, klar, je nach Symptome, je nach Anamnese macht man seine gezielte Untersuchung und versucht da rauszukriegen, was jetzt Sache ist. Und Test, ja, Labor und Bildgebung dann, was man so weitermacht. Ja, so viel zu den beiden Schemata.
Gerade wenn man es nicht so häufig macht, also ich meine, du siehst solche Patienten ja häufiger, aber wenn man es nicht so häufig macht, das ist zumindest nochmal eine Eselsbrücke, worauf sollte ich achten?
Ja, und vielleicht nochmal kurz, also letztendlich, wir sind jetzt bei Anamnese, Untersuchung, Diagnosis, Vorgehen, so wichtigen Fragen, die man stellt, ne? Seit wann hat der Patient die Symptome? Gab es irgendwie einen Auslöser? Ist das jetzt dauerhaft oder kommt und geht? Hat der Patient irgendwelche andere Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen? Hat der Patient neurologische Defizite? Hat er was gemerkt? Mhm. Das frage ich auch manchmal. Ne? Ich frage, haben Sie irgendwie verwaschen gesprochen? Ne? Können Sie gut schlucken? Ne? Weil manchmal, die sagen das von selbst manchmal gar nicht. Ne? Oder es war nur kurz passager und jetzt ist wieder gut und jetzt ist nur der Schwindel da. Die andere Frage habe ich schon erwähnt, ist das schon mal passiert? Hat der Patient ein kardiovaskuläres Risikoprofil, was dann wieder eher so für Schlaganfall sprechen würde? Also das sind so alle Sachen, die man auf jeden Fall fragen muss. Und jetzt muss ich an einen Stimo-Fall denken, wo ich gekommen bin, der Patient hatte Schwindel, der Rettungsassistent wollte mich sogar abbestellen, weil er meinte, ja, hatte so ein bisschen Schwindel, ist der Blutdruck ist irgendwie 160 systolisch und jetzt geht's ihm schon besser. Ja, wir fahren mal ins Krankenhaus. Und ich bin so, ja gut, alles schön, aber ich... Jetzt bin ich schon mal da, jetzt werde ich tatsächlich mal untersuchen. Und dann sagt der Patient selber, ja, Frau Doktor, und meine Augen sehen sehr komisch aus. Und ich bin so, opala, okay. Wie denn? Ja, das eine stand so höher als das andere. Ich habe mich auf dem Spiegel geguckt und das sah so komisch aus. Und ich bin so, aha, tell me more. Und ja, und es war eben mir schwindelig und ich konnte nicht richtig laufen. Und ja, gucken Sie mal hier. Ich habe auch so einen Brief vom Krankenhaus, da war ich schon mal. Und ich gucke auf den Brief, da hat er tatsächlich schon mehrere vertebrobasiläre Tiers gehabt. Beide seine Vertebralarterien sind verengt.
Jetzt muss ich fragen, wurdest du da therapeutisch noch tätig, also mit diesem Wissen?
Die Symptome oder hast du waren schon rückläufig, komplett. Also letztendlich der Patient ging auf die Stroke Unit mit diesem Befund, aber therapeutisch musste ich jetzt nichts machen. Das war aber auch wieder ein Klassiker, ne? So ein bisschen Schwindel und ja, Blutdruck 160, oh Gott, hypertensive Krise.
Es gibt keine hypertensive Krise.
Ja, ich kriege selber die Krise, ich weiß nicht.
Nicht gut für den Patienten in dem Fall, aber macht die ganze Sache ja anschaulich.
Ja, machen wir weiter. Wollen wir ein bisschen über Red Flags nochmal vielleicht kurz reden? Also im Prinzip, wir haben auch ganz viel schon erzählt, ne, zentraler Nystagmus und was spricht für zentrale Genese und so weiter. Aber so eher für die Untersuchung, also von den Symptomen her oder von der ersten Präsentation sozusagen, Red Flags sind, wenn die Symptome akut auftreten ohne Auslöser, so aus dem Nichts. Mhm. Wenn der Patient eine akute Hörstörung hat, man würde denken, vielleicht ist das otologisch, aber es kann wohl sehr gut sein, dass es ein Schlaganfall der AICA ist, also Kleinchenarterie, Arteria inferior cerebelli. Das ist dann, das versorgt auch den Labyrinth und das ist dann ein Labyrinthinfarkt, was dann passieren kann im Prinzip. Ja, frage mich nicht, wie häufig das ist. Ich weiß auch nicht, ob ich sowas überhaupt mal gesehen habe oder ob ich vielleicht doch gesehen habe, übersehen habe, weil ich nicht so gut untersucht habe. Keine Ahnung. Ja, akute Hörstörungen sollte man auch als Red Flag nehmen. Sonst die Unfähigkeit, bei offenen Augen zu stehen, das ist auch Alarm.
Das ist ein Alarmsymptom, weil normalerweise wir das durch die Augen ausgleichen können, wenn es peripher wäre.
Dann okzipitale Kopfschmerzen sind auch eine Red Flag. Könnte so ein kleiner Infarkt sein. Hohes Patientenalter, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Schlaganfall hat, einfach höher ist. Kardiovaskuläres Risikoprofil ist ja auch klar. Und sonst von der Untersuchung haben wir ja schon gesagt, ne, also irgendwie Hinz-Test und Nystagmus vom zentralen Typ, neurologische Defizite. Also da sind so die Red Flags, die man im Auge behalten soll.
Okay.
Ja, und jetzt können wir eigentlich, was können wir jetzt nehmen? Wir können mal anfangen mit dem Attacken, also Krankheitsbilder, die Attacken verursachen von Schwindel. Und das Häufigste da wäre tatsächlich der benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel. Mhm. Ist sehr häufig, das wirst du sogar du bestimmt schon mal gesehen haben.
Habe ich schon häufig gesehen, also habe ich wirklich schon häufig gesehen.
Das ist richtig ein Klassiker, das ist auch präklinisch. Der Klassiker, da ist, die Patienten sagen, ja, Frau Doktor, ich habe mich im Bett gedreht morgens, wollte gerade aufstehen. Und da habe ich so eine heftige Drehschwindelattacke bekommen. Und die Patienten haben tatsächlich eine Übelkeit, eine Fallneigung. Die haben einen Nystagmus bei der Lagerung. Meistens, also dann werden die Patienten, da kommt der böse Neurologe oder HNO-Arzt und wirft die Patienten zur Seite, rechts und links. Und die haben dann meistens einen Nystagmus zum unten liegenden Ohr, aber nicht immer. So, nicht immer. In ungefähr 10% der Patienten, die haben tatsächlich zum oben liegenden Ohr Nystagmus. Und ja, also im Prinzip die Beschwerden, sowohl der Schwindel als auch der Nystagmus, der tritt dann mit Latenz auf, also nach der Lagerung nicht sofort, sondern so 2, 3, 5 Sekunden danach. Dauert kurz, also so 10 bis 60 Sekunden und dann ist Ruhe, lässt schon nach. Und das Ganze habituiert, also wenn du die Patienten schon irgendwie 5-mal auf die Seite gelegt hast, dann kriegen die meistens dann auch keinen Schwindel mehr oder keinen Nystagmus mehr.
Oh, die Diagnostik ist quasi die Therapie, das fand ich immer.
Das ist auch geil, ja. Obwohl, das ist auch ein Klassiker in der Notaufnahme. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns war das ein Klassiker, dass der HNO und der Neurologe die Patienten untersucht haben. Mhm. Und sehr oft hatte der Neurologe untersucht, hatte so typische Symptomatik, typische Nystagmus. Und dann sollte der HNO-Arzt nochmal untersuchen und dann hat er ja nichts gesehen. Mhm. Er sagt, nee, ich sehe nichts, das ist keine BP-List. Und ich so, oh mein Gott, nein. Das war ein Fehler.
Ja, wir haben keine HNO, daher gibt es das Problem nicht.
Das ist gut, das ist manchmal gut. Ne? Also wenn nicht zu viele Fachrichtungen da rumwussen. Ja, also letztendlich, das Ganze passiert idiopathisch, also degenerativ. Mit dem Alter bilden sich diese Steinchen dann im Innenohr und durch die Lagerung da kommt es zu diesen Attacken. Oder auch symptomatisch, also nach Trauma, also nach schnellen Hirntrauma kann es auch passieren. Oder nach einer Neuropathia vestibularis zum Beispiel. Und das Rezidivrisiko ist schon hoch, also ich glaube so um die 15% jährlich. Also ist auch nicht so lustig. Ne? Und die Therapie, ja, wie du meintest, die Lagerung ist das A und O. Es ist ein mechanisches Problem, Medikamente helfen nicht. Die Patienten müssen tatsächlich diese Lagerungsübungen machen, die müssen die richtig machen und häufig machen. Was sehr oft nicht der Fall ist, weil es einfach, ja, es ist doof, ne? Also die machen die Lagerungsübungen und dann kriegen die Schwindel. Und natürlich wollen die das vermeiden, aber anders wird es ja nicht besser. Also gut, von alleine wird es auch nicht, also von alleine wird es ja auch besser, aber.
Aber halt.
Dann können wir mal über die vestibulares Paroxysmie reden. Das wird verursacht durch einen Gefäßnervkontakt im Kleinchenbrückenwinkel. Das ist so ein bisschen wie die Trigeminusneuralgie, so da ist auch Gefäßnervkontakt die Ursache. Und da kommt es zu kurzen Attacken, so wirklich kurz, so eine bis 10 Sekunden von Drehschwindel meistens mit Stand- und Gangunsicherheit. Die werden eventuell durch eine Kopfposition, eine bestimmte Kopfposition getriggert. Die haben oft auch Hörminderung oder Tinnitus als Begleitsymptome, die Patienten, und oft auch pathologische, so Funktionstests, also otologisch, neurophysiologisch und so. Mhm. Die Therapie da ist Carbamazepin tatsächlich als Therapie der Wahl. Und eventuell OP, aber eigentlich, ja, eher nicht, sagen wir so. Das ist eher selten, muss man sagen. Das ist nicht so oft.
Okay.
Ja. Und sonst, was noch tricky ist, ist ein Perilymphfistel.
Okay.
Ja, das verursacht auch so Attacken von Drehschwindel mit fluktuierenden Hörsymptomen und spontanen Nystagmus von wechselnden Richtung oder Lagerungsnystagmus. Die Attacken sind so 1 bis 10 Sekunden. Vom Dauer her. Und die Etiologie, da ist so ein Kurzschluss zwischen Mittelohr und Labyrinth. Mhm. Das kann eine Morbus Meniere imitieren. Mhm. Das kann tatsächlich so ein bisschen tricky werden. Aber im Morbus Meniere natürlich, die Attacken sind tatsächlich länger, das sind nicht nur 10 Sekunden. Und, ach, das fand ich geil, als ich darüber gelesen habe, total. Also die Patienten haben manchmal so das sogenannte Tullio-Phänomen. Das ist ein geräuschinduzierter Schwindel und Nystagmus. Also durch Geräusche kriegen die Patienten tatsächlich einen Nystagmus und Schwindel.
Okay, also nicht zu großen Konzerten gehen oder in eine Disco,
ja. Ja, das wäre vielleicht kontraproduktiv in dem Fall, ja. Und ein anderer Trigger ist Valsalva-Manöver, also durch die Druckveränderung. Das ist ja ein Fistel.
Dann geht ein bisschen Perilymph raus.
Ja, ja. Und in dem Fall ist das tatsächlich Operativtherapie. Ja, aber wie gesagt, tricky. Also das ist ein Klassiker, was zum Beispiel neurologischen Kongressen als Fallbeispiel vorgestellt wird. Das ist nicht so häufig und auch schwer zu diagnostizieren. Ja, was macht sonst Attacken? Ja, klar, Tiers, gut, das sind keine Attacken, aber das sind so passagiere Symptome. Und bei vielen Patienten, das sind tatsächlich, na gut, nicht Attacken, aber die haben schon mehrere Episoden, wie zum Beispiel mein Patient vom Stemo, der schon mehrere vertebrobasiläre Tiers hatte, weil einfach beide Vertebralen am Arsch waren.
Fachbegriff zu benutzen, ja.
Ne, wenn man zu viel raucht und so sonstige vaskuläre Risikoprofile voll hat. Ja. Was macht sonst Attacken? Eine vestibuläre Migräne gibt es auch. Ne, also das verursacht so einen zentralvestibulären Schwindel. Das Doofe ist, es kann sein, dass die Patienten sogar gar keine Kopfschmerzen haben. Ungefähr 1/3 der Patienten mit vestibulärer Migräne haben gar keine Kopfschmerzen.
Ist das wie eine Aura?
Ja, kann man so nennen. Die Patienten müssen aber tatsächlich eine gesicherte Migräneanamnese haben. Auch wenn die in der Attacke in dem Moment keine Migräne oder keine Kopfschmerzen haben, die müssen tatsächlich eine gesicherte Migräneanamnese haben. Und eventuell haben die in der neurophysiologischen Untersuchung tatsächlich so leichte vestibuläre Störungen. Was haben wir noch? Morbus Meniere. Also die Etiologie da ist tatsächlich so ein endolymphatischer Hydrops. Die Patienten haben einen endolymphatischer Hydrops und es kommt zur Ruptur der Membran, so zwischen Endo- und Perilymphraum. Die Patienten haben dann heftige Drehschwindelattacken mit Übelkeit, Erbrechen und auch Hörsymptome, also fluktuierende Tinnitus, Ohrdruck, Hörminderung. Die Attacken dauern so Minuten bis ein paar Stunden. Die Patienten haben einen spontanen Nystagmus zum betroffenen Ohr und später nach manchen Tagen zum Gegenohr. Das ist aufgrund einer so zentrale Kompensationsverlängerung zur betroffenen Seite. Die kriegen eventuell sogar Stützattacken. Im Laufe der Zeit, also wenn die immer wieder attacken, der Schwindel in der Attacke wird dann weniger heftig. Aber die Patienten bekommen dann tatsächlich auch dauerhaft eine Innenohrschwerhörigkeit. Das ist dann wieder auch nicht ohne. Ne? Ja, sonst Attacken. Ein zentraler Lagenystagmus kann Schwindel- und Nystagmusattacken verursachen. Dann ist, wie gesagt, der Nystagmus tatsächlich rein horizontal oder vertikal, hat keine Latenz, habituiert nicht und korreliert auch oft nicht mit der Intensität des Schwindels. Da ist auf jeden Fall ein EMAT notwendig. Also zum Beispiel so ein persistierender horizontaler Lagenystagmus zum unten liegenden Ohr, spricht dann eher von Kleinchen-Effekt ipsilateral. Also wenn das persistiert und tatsächlich die Merkmale für eine für einen zentralen Nystagmus hat. Und die Differentialdiagnose dann mit dem Peripher, wie gesagt, ist, wie der Nystagmus ist und ob der Patient auch zentrale Oculomotorikstörungen sonst hat, so Blickrichtung Nystagmus, sakkadierte Blickfolge, dass die nicht so glatt abläuft, sondern so zwischendurch so Nachstellsackaben. Auch nicht so super häufig oder eher so für Neurologen, sagen wir so. Noch was für so als Perl ist die episodische Ataxie von Typ 2. Davon habe ich jetzt auch zum ersten Mal gelesen, muss ich sagen, als ich jetzt für die Folge, für den Podcast recherchiert habe. Das ist eine autosomal dominante Erkrankung mit rezidivierenden Schwindel, der über Stunden anhält. Und die Auslöser, da gibt es tatsächlich Auslöser und die sind körperliche Aktivität, Stress oder Alkohol.
Nee, habe ich nicht.
Und das fand ich richtig, das fand ich richtig gemein, weil eigentlich eine Alkoholintoxikation, die macht natürlich auch ne, Drehschwindel mit bewegungsabhängig, Drehschwindel mit Übelkeit, Erbrechen, aber auch Nystagmus, also eine Alkoholintoxikation, also reine Alkoholintoxikation kann auch einen Nystagmus verursachen. Aber bei dem Patienten mit episodischer Ataxie von Typ 2, die haben tatsächlich auch zentrale Oculomotorikstörungen, die haben zum Beispiel so einen Downbeat-Nystagmus, also vertikal nach unten schlängende Nystagmus, also daher kann man sagen, okay, das ist jetzt tatsächlich in was Neurologisches Zentrales und nicht nur besoffen.
Aber wird wahrscheinlich trotzdem oft untergehen.
Ja, total. Also wie gesagt, ich wusste auch gar nicht, was es ist bis jetzt. Und ich, wie gesagt, ich bin eigentlich Neurologe. Ja. Eigentlich. Ja. Noch was, was attackenförmigen Schwindel verursachen kann, was auch so ein Perl ist, sind epileptische Anfälle. Mhm. Parietoinsulär. Fangen da an mit Drehschwindelattacken und dann generalisieren auch sekundär. Fand ich auch interessant. Ja. Dem Thread hatte ich tatsächlich auch geschrieben, es gibt auch Infarkte, also parietoinsulär, die Schwindel verursachen können. Mhm. Und dazu gibt es tatsächlich ein Paper, warum das jetzt so ist, warum parietoinsuläre Infarkte oder Störungen, wie auch immer, Epilepsie Drehschwindelattacken machen kann oder Drehschwindel verursachen kann. Das habe ich noch nicht gelesen, das können wir mal gerne verlinken.
Ja, machen wir.
So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. So, was Attacken angeht, glaube ich, haben wir soweit alles. Was so eher Dauerschwindel oder akuter aufgetretener Schwindel angeht. Der Klassiker ist dann die Neuropathia vestibularis, so akuter vestibularis Ausfall mit akuten vestibulären Syndrom, Dauer, Drehschwindel, vegetative Symptomatik mit Übelkeit und Erbrechen, Fallneigung, Stand- und Gangunsicherheit, Nystagmus horizontal rotierend zum gesunden Ohr, auffälligen Kopfimpulstest, also Head Impulse. Auffällige Kalorik, also wenn die Heino-Ärzte dann Kalorik machen. Da gibt es auch so einen schönen Test. Es heißt Kopfschüttelnystagmus, was man da auslöst. Und das ist ein Kopfschütteltest. Und rate mal, was man dabei macht.
Man schüttelt den Kopf. Also
Ja, das kriegt sogar der Anästhesist oder der.
Ja, kriegt sogar der Anästhesist hin.
Ja, ja, kriegt der Anästhesist. Und das provoziert dann einen Nystagmus. Mhm. Das war das, das war der Test, ja. Die Ursache da ist viral oder autoimmun, also wie bei der Facialisparese, aber auch vaskulär. Ne? Wir haben ja diesen AICA-Infarkt erwähnt. Mhm. Das kann so eine Symptomatik in die Richtung verursachen. Oder aber es kann ja auch eine Pseudoneuritis vestibulare sein, bei MS zum Beispiel, so durch eine MS-Plaque. Und da ist tatsächlich wichtig, dass die Patienten kriegen dann meistens Antiemetika und Antivertiginosa, jetzt habe ich es. Die sollte man tatsächlich nur die ersten paar Tagen geben, weil die hemmen die vestibuläre Kompensation dann, die im Verlauf kommt. Also da sollte man das nicht längerfristig machen. Die Patienten können auch Cortison kriegen. Das ist nachgewiesen, dass es hilft, dass die Dauer des Ganzen dann nicht so lange beträgt. Und systematisches vestibulares Training ist auch da wichtig. Also eigentlich bei jeder Schwindelform, muss man sagen, ist das auf jeden Fall mega wichtig, dass man die Lagerungsübungen oder das Training macht. Ja, eine andere Art ist die, oder ein anderes Krankheitsbild ist die bilaterale Vestibulopathie. Da ist es typisch, die Patienten haben Schwindel, die haben eine Gangataxie, die im dunklen oder auf unebenen Boden zunimmt. Und durch rasche Kopfbewegungen bekommen die auch Oszillopsien, vor allem beim Gehen, also das Gefühl, dass die Umgebung sich bewegt. Der Kopfimpulstest ist da beidseits positiv. Da gibt es auch der sogenannte Matratzentest. Wir kommen immer auf Ideen, ne? Also Kopfschütteltest, Matratzentest. Also der Patient soll auf eine Matratze stehen und wenn die das nicht hinkriegen, dann haben die eine bilaterale Vestibulopathie. Also ist irgendwie.
Ja, weil sie es nicht ausgleichen können, ja?
Ja. Ursachen für eine bilaterale Vestibulopathie gibt es richtig viele. Also eventuell ototoxische Medikamente, zum Beispiel eine Kombination von Gentamycin und Furosemid, was auf der Intensiv auch eventuell nicht so super selten ist.
Nö.
Oder so eine Polyneuritis cranialis, Meningitis, eine Meningiosis carcinomatosa, ein Morbus Meniere beidseits, eine Neuritis vestibularis beidseits, Autoimmun im Sinne zum Beispiel von einem Kogan-Syndrom. Da haben die Patienten Tinnitus und Keratitis. Habe ich noch nie gesehen. Weiß ich gar nicht, wie häufig das passiert. Oder aber auch ein vestibularis Schwannom, also ein Acousticus neurinom beidseits. Bei einer Neurofibromatose Typ 2. Und jetzt, ja, Therapie wieder, vestibulares Training. Man kann auch Cortison versuchen.
Gut, Cortison ist ja immer irgendwie ein Versuch wert. Selbst jetzt bei Covid, Cortison.
Ja, und sonst gute Alkoholintoxikation, haben wir ja auch gesagt. Sonst irgendwelchen Sachen, was weiß ich, Contusio Labyrinthi, Felsenbeinfrakturen, Zoster Ortikus, Tumore der kleinen Brückenwinkel. Die verursachen allerdings selten Schwindel, die verursachen eher Tinnitus und Schwerhörigkeit, muss man sagen. Oder so degenerative Kleinchenerkrankungen. Das sind so, glaube ich, die wichtigsten Krankheitsbilder. Und letztendlich, wir haben auch ein paar exotische Sachen auch genannt. So die Fokalepilepsie, parietoinsulär, die episodische Ataxie, Typ 2. Ja, schon einiges, ne?
Ja, ist wirklich
ist schon
einiges.
Ist schon viel. Jetzt merke ich auch langsam, ne? Ist schon viel.
Ist schon viel. Wenn man da jetzt noch mit zunimmt, was du ja auch schon genannt hast, die Elektrolytentgleisung, ja, oh, die Medikamentenüberdosierung, ja. Dann wird das ein riesiges Feld. Und ich glaube, deswegen ist Schwindel halt auch so ein Symptom, vor dem viele Angst haben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, da gibt es auch Überlappungssyndrome, weil wir haben das jetzt so schön, ja, akuter Schwindel und chronischer Schwindel und Attackenschwindel, aber es gibt Überlappungssyndrome zwischen verschiedenen Kategorien oder verschiedenen Krankheitsbildern, zum Beispiel dieser AIKA-Infarkt, im Prinzip, das ist kombiniert zentral und peripher. Letztendlich mit der Hörstörung. Oder es gibt so ein Krankheits-, so eine Überlappungssyndrom von Morbus Meniere und vestibuläre Migräne. Das gibt's auch. Oder auch so ein sogenanntes Canvas-Syndrom. Das hatte ich auch auf dem Thread auf Twitter geschrieben. Canvas steht für Cerebellar Ataxia, also zerebelläre Ataxie, Neuropathie, Vestibular Areflexia-Syndrom im Prinzip, also vestibuläre Areflexie. So ein anderes Syndrom, CABV, also im Prinzip wieder zerebelläre Ataxie und bilaterale Vestibulopathie. Ja, es gibt so Sachen.
Ich will noch mal kurz das, was so für mich hängen geblieben ist, in akut und chronisch und Attacken aufteilen. Also akut, die beiden wahrscheinlichsten Sachen sind unilaterale, periphere Vestibulopathie und der Schlaganfall.
Ja, also von neurologischen Kreis natürlich, ne? Ja. Also sonst vom Internisten oder wie auch immer, sonst gibt es auch.
Attackenförmig haben wir den Morbus Meniere, die vestibuläre Migräne, ganz oben eigentlich den BPLS.
Ja.
Dann ja diese perilymphatische Fistel. Chronisch zerebelläre Ataxie hast du genannt. Funktionell und diese bilaterale Vestibulopathie. Ist das soweit korrekt oder habe ich jetzt was komplett durcheinander geworfen?
Doch, das ist soweit korrekt. Ja.
Ja.
Und vielleicht mal kurz zu phobisch und funktionell, also der phobische Schwindel ist dann tatsächlich eher attackenförmig, also je nach Situation, meistens ist es bestimmte Situationen, die Angst verursachen und dann auch Schwindel, zum Beispiel, was weiß ich, so über eine Brücke laufen, Und der Funktionelle ist der Klassiker, wo wir nicht so weiter wissen, woher das Ganze kommt. Und dann nennen wir das funktionell, weil wir zu doof sind, herauszufinden, was hier Sache
ist. Gern genommen, was ich in meinen Arztbriefen lese, ist multifaktoriell.
Multifaktoriell ist gut, aber das ist tatsächlich, also eigentlich finde ich es gar nicht so schlecht, weil zum Beispiel bei diesen älteren Patienten, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, ne, mit dem eingeschränkten Sehvermögen, PNP, BPLS, Gonarthrose, Herzrhythmusstörungen, Dysautonomie. Das ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes eine multifaktorielle Schwindelsymptomatik und Gangstörung, die sie hat. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall.
Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Wir haben schon alle sehr ausführlich besprochen.
Zoe, willst du mal die Red Flags, auf die man achten sollte, nennen? Das
die Red Flags sind, wenn die Symptomatik akut auftritt, ohne Auslöser, wenn die Patienten eine akute Hörstörung haben, wenn die Patienten unfähig sind, bei offenen Augen zu stehen, wenn die okzipitale Kopfschmerzen haben, wenn die eher so älter sind, wenn die sonst kardiovaskuläres Risikoprofil haben, was die Untersuchung angeht, natürlich pathologische Hinztest, Nystagmus vom zentralen Typ und neurologische Defizite natürlich. Und letztendlich muss man sagen, wenn es unklar ist, wenn es nicht typisch ist, wenn wir uns unsicher sind, im Zweifel ist das ein Stroke. Punkt, Schluss, aus, also fertig.
Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Für mich war da ganz viel Neues dabei, ganz viel aus dem Studium wieder aufgewärmt, was ja auch immer wieder gut ist. Ja, mich sehr gefreut. Ich hoffe, die Hörer haben auch so viel mitgenommen wie ich. Dir gebühren die letzten Worte als...
Die letzten Worte. Ja, also keine Angst haben, ne? Also keine Angst vor Neurologie haben. So kompliziert ist das ja auch nicht letztendlich. Ja, und Hinz. Ne? Also Tante Zoe wird jetzt bei allen kommen und gucken, ob die Hinz-Test gelernt haben und auch, ob die das überprüfen in der Notaufnahme oder präklinisch. Das ist echt, also das ist kein Hexenwerk und das sollte jeder wissen.
Hinz und BeFast, und dann hat man schon einiges an Neurountersuchung abgearbeitet, als Nicht-Neurologe zumindest.
Klar, BeFast, ja. Perfekt.
Ja, und jetzt haben wir ratzfatz die 3-Stunden-Marke gesprengt und ich habe jetzt ganz viel über ein Fach gelernt, von dem ich auch wieder absolut gar keine Ahnung hatte, und Schwindel ist ja sowieso wieder so ein Ding. Schwindel, ne? Muss man halt mal neurologisch vorstellen, sage ich dazu nur. Vielen Dank an Zoe, vielen Dank an Torben. Du hast auch, glaube ich, noch ein bisschen Schneiderarbeit investiert und wir sind am Ende. Das war März 2021. Unsere Pizza wurde uns gesponsert. Vielen Dank an dieser Stelle. Dank. Und unsere Sockentweets sind angekommen, hoffe ich.
Und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn euch gefallen hat, was ihr hört, dann bewertet uns doch bitte bei iTunes, folgt uns auf Spotify und lasst uns bei iTunes vielleicht auch noch einen Kommentar da. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder irgendwas anders seht, schreibt uns bitte über unser Kontaktformular, über die Kommentarmöglichkeit, über Twitter, über Facebook, über Instagram. TikTok geht leider noch nicht.
Vielleicht sollten wir mal TikTok machen, aber ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, wir werden kolossal unseriös, wenn man uns auch noch bei der Arbeit in echt sehen könnte, sozusagen. Also dann...
Ja, ich habe keine Ressourcen mehr für ein weiteres soziales Netzwerk. Wenn es euch gefallen hat, werft uns doch gerne was in den Hut. Dass wir das machen können, findet ihr unter unserer Homepage unter Fördern. Wenn euch das besonders gut gefallen hat und ihr Interesse habt an innerer Medizin, am 1.4. erscheint unser neuer Podcast Pin-Up Docs Innere Werte, wo Basti, Timo und je nachdem Johannes oder ich mit internistische Studien und internistische Therapien beleuchten. Das Ganze wird auch
ein bisschen... Also Torben beleuchtet und ich lasse mich eher von Internisten dissen. Also ihr könnt euch überlegen, was ihr euch lieber anhören wollt.
Das Ganze wird auch ein bisschen kürzer sein als unsere Hauptfolge. Wir werden da so im Bereich von einer Stunde sein. Hört auf jeden Fall mal rein. Vielleicht ist ja auch für Nicht-Internisten da das ein oder andere interessante Thema dabei.
Und versucht bitte mir zu erklären, warum das Pulsoximeter bei blauem Licht schlechter misst.
Genau.
Nicht bei blauem Licht.
Bei blauem Nagellack.
Genau.
Weil blaues Licht tut, was es immer tut, blau leuchten.
Rambo 2. Auch ich habe was gelernt. Ja, in diesem Sinne.
Pin-Up-Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.
Jetzt will er mir schon meinen Satz.